Willkommen zum IT-Security-Podcast von Kirosec, dem bekanntesten Anbieter für IT-Security-Beratung, Pentests, Red Teaming und Incident Response. Es gibt laut Statistiken im letzten Jahr zwischen 100 und 140 Erpressungsvorfälle mit Ransomware pro Woche. Insgesamt wurden über 1 Milliarde Dollar an Lösegeld an Ransomware-Gruppierungen im vergangenen Jahr bezahlt. Das zeigt, dass solche Angriffe ständig passieren. Die meisten Opfer hatten durchaus Firewalls und Virenschutz, wurden aber trotzdem gehackt und erpresst. Man scheint sich also nicht vollständig davor schützen zu können. Dann drängt sich natürlich die Frage auf, was muss man tun, wenn es einen erwischt? Das soll das Thema unserer heutigen Folge sein. Auch wenn das Thema viel größer ist als das, was wir in einer Folge tatsächlich bearbeiten können, wollen wir doch einige Aspekte davon heute mit Stefan Strobel, dem Geschäftsführer von Kirosec, diskutieren. Hallo Stefan, ja, schön, dass du dir wieder ein bisschen Zeit nimmst, meine Fragen zu beantworten. Ich fange gleich an mit meiner ersten Frage. Gibt es denn eine Art Checkliste, von der man ablesen kann, was man tun muss, wenn man von einer Ransomware-Gang erpresst wird?
Naja, also eine einfache Checkliste wird es sicherlich nicht sein und ich kann die auch nicht liefern. Aber es gibt natürlich ein paar Bereiche, in denen man sofort oder relativ schnell aktiv werden muss. Und die kann man zumindest auflisten. Was dann im konkreten Fall passieren muss, kommt auf den Vorfall an, auf viele Rahmenbedingungen an. Vieles ist individuell für das jeweilige betroffene Unternehmen zu klären. Und da ist dann das Unternehmen in der Pflicht, sich vielleicht gemeinsam mit einer externen Unterstützung darauf vorzubereiten und selber die Prozesse zu definieren. Aber so die einfache Checkliste ist es sicherlich nicht.
Wenn es dann schon keine einfache Liste gibt, ist das ja naheliegend. Kann man denn zumindest die Bereiche nennen und was prinzipiell zu tun ist?
Ja, das beginnt damit, dass man ein Team braucht, das sich um den Vorfall kümmert. Bei kritischen Vorfällen, die sogar die Existenz des Unternehmens bedrohen, würde man von einem Krisenstab sprechen. Bei Vorfällen, die jetzt nur kleinere Auswirkungen haben, wäre das Incident Response Team. Aber da beginnt es eigentlich schon. Sowas kann man nicht einfach, wenn der Fall da ist, definieren und die Leute zusammentrommeln. Das muss vorbereitet sein, aber da müssen wir nachher sicherlich ausführlicher noch drüber reden, was man alles vorbereiten muss. Aber das wäre das Erste, dass dieses Team zusammengerufen wird, dass dieses Team sich orientiert und dann weitere Schritte einleitet. Zum Beispiel brauchen wir ganz viele Ressourcen, die jetzt helfen, alles Notwendige zu tun in der IT, in der Kommunikation, in vielen anderen Bereichen. Also muss man die verfügbaren Ressourcen klären. Dann Kommunikation ist ein ganz wichtiges Thema. Man kann solche Vorfälle nicht unter den Tisch kehren und hoffen, dass es nicht bekannt wird. Man muss nach innen kommunizieren, zu den Mitarbeitern, nach außen, zu den Lieferanten, zu den Kunden, möglicherweise auch zur Öffentlichkeit, bevor sich Gerüchte festsetzen. Natürlich muss man erstmal das Ausmaß abschätzen und den Impact ermitteln. Wie schlimm ist es denn tatsächlich? Man muss sofort versuchen, die weitere Ausbreitung zu verhindern. Dann parallel müssen eigentlich schon Spuren gesichert werden, denn die werden ja irgendwann wieder überschrieben. Und man möchte nicht im Verlauf des Vorfalls in eine Situation kommen, wo man denkt, Mensch, vor 2 Tagen hätten wir diese Informationen noch gehabt. Inzwischen sind diese Logfiles gelöscht und überschrieben worden. Dann muss man versuchen, den Tathergang zu rekonstruieren, rauszufinden, wann ist das Ganze passiert. Wenn man das nicht weiß, weiß man auch nicht, welche Backups möglicherweise noch verwendbar sind. Man muss relativ früh auch anfangen, eine Wiederherstellung zu planen und zu überlegen, wie komme ich denn jemals wieder in den Normalbetrieb rein. Das muss nicht erst hinten rein passieren. Das kann man wirklich schon relativ früh angehen, dieses Thema. Und in der Zwischenzeit braucht man einen Notbetrieb. Und das sind jetzt nur ein paar Bereiche, wo man schon sieht, da gibt es ganz viel, was relativ schnell und zeitnah und vielleicht sogar parallelisiert angegangen werden kann. Das schafft man mit eigenen Personalressourcen typischerweise nicht. Da wird man auch externe Dienstleister und Spezialisten mit einbeziehen müssen.
Du hattest gerade das Thema Incident Response Team oder Krisenstab angesprochen. Wer gehört denn da typischerweise dazu?
So ein Krisenstab ist typischerweise ein interdisziplinäres Team mit Vertretern aus vielen verschiedenen Bereichen. Angefangen mit einem Vertreter aus der Geschäftsleitungsebene, Leuten aus der Rechtsabteilung, Finanzabteilung, natürlich Presseleute, wenn es darum geht, entsprechende Informationen nach außen zu geben. Selbstverständlich die Informationssicherheit und der Datenschutz, denn in der Regel sind auch personenbezogene Daten involviert. Also doch ein relativ umfassendes Team, aber man braucht die Leute im Zweifelsfall.
Und die ruft man dann einfach zusammen, wenn tatsächlich einmal etwas Schlimmes passiert ist oder wenn man erpresst wird?
Sowas muss natürlich vorbereitet sein. Also wenn ich erst in der Krise überlege, wer gehört da dazu und wer hat gerade Urlaub und wen könnte ich da vielleicht noch dazu rufen, dann vergisst man wichtige Leute. Die Leute wissen nicht, warum sie da dazu gerufen werden und was ihre Rolle dabei sein soll. Also wichtig ist wirklich, dass man in Friedenszeiten, wie man gerne sagt, wenn noch nichts passiert ist, wenn es keine Krise gibt, sich in Ruhe mit den Leuten zusammensetzt und diskutiert, warum man einen solchen Krisenstab braucht und was dann die jeweiligen Fragestellungen sind, was die Rolle der jeweiligen Leute ist. Und wenn man das dann alles später auch mal übt, bevor wirklich was Richtiges passiert ist, dann hat man in einer echten Krise gute Chancen, dass die Leute wissen, was sie da tun sollen und warum sie hier zusammenkommen.
Jetzt hattest du etwas von der Presseabteilung und Kommunikation nach außen gesagt. Wie geht man denn mit der Kommunikation um? Sollte man lieber wenig kommunizieren oder lieber mehr?
Wenn man wirklich von einer Ransomware betroffen ist und erpresst wird oder auch bei anderen gravierenden Cybersicherheitsvorfällen, kann man das nicht unter den Tisch kehren, sollte auch gar nicht versuchen, das zu verheimlichen. Dem widersprechen schon einige Meldepflichten, die viele Unternehmen betreffen. So oder so kommt es aber in der Regel irgendwann raus. Und wenn man dann nachweisen kann, dass das Unternehmen versucht hat, die Sache unter den Tisch zu kehren, dann wirkt das sehr negativ auf das Image des Unternehmens. Deswegen sollte man sich im Vorfeld wirklich darüber im Klaren sein, wenn man in so eine kritische Situation gekommen ist, dann hat man mit Kommunikation eines der wenigen Mittel, die Sache nach außen noch zu gestalten und mit zu entscheiden, was da über einen geredet wird. Wenn man mauert und versucht, nichts zu sagen, dann werden viele Gerüchte entstehen. Und das ist unter Umständen viel schädlicher, als wenn man da sich offen bekennt und sagt, ja, wir sind Opfer eines Cybervorfalls geworden, wir werden erpresst. Es passiert ja so oft, dass die Leute eher Mitleid mit einem haben werden, als zu sagen, ach, guck mal da, wie blöd sind denn die. Von daher offene Kommunikation oder vergleichsweise offene Kommunikation in dem Sinne, dass man dazu steht, und dass man dann auch verlässlich kommuniziert, ist, glaube ich, hier ein ganz wichtiger Punkt.
Dafür gibt es doch bestimmt auch Spezialisten, die speziell für Krisenkommunikation verantwortlich sind.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und man kann hier mit falscher Kommunikation unheimlich viel Schaden anrichten. Deswegen wäre es wichtig, in so einem Fall Spezialisten zu haben, mit denen vielleicht sogar im Vorfeld, bevor irgendwas passiert, mal einen Workshop machen, sich beraten lassen, wie man Krisenkommunikation richtig angeht und wie man das auch richtig vorbereiten kann, sodass man dann im Notfall weiß, wer wann was nach außen trägt und wie das vernünftig formuliert werden kann.
Du hattest gerade auch die Meldepflichten erwähnt. An was für Meldepflichten genau muss man denn da denken?
Ja, das beginnt zum Beispiel mit der DSGVO, also der Datenschutzgrundverordnung, wo es um personenbezogene Daten geht. In fast allen Fällen von Ransomware, wo Daten verschlüsselt werden, wo die Unternehmen erpresst werden, werden und wurden in der Vergangenheit auch Daten erstmal geklaut. Und die Erpresser drohen ja dann nicht nur damit, dass die Schlüssel nicht herausgegeben werden und die Daten nicht entschlüsselt werden können im Unternehmen, sondern sie drohen auch damit, dass die vertraulichen Daten an die Öffentlichkeit gegeben werden. Und entsprechend haben wir einen Datenschutzvorfall und der ist meldepflichtig nach der DSGVO. Da tickt dann die Uhr, 72 Stunden hat man Zeit. Und wenn man das nicht macht, dann drohen noch höhere Bußgelder als eh schon drohen. Von daher würde ich auf gar keinen Fall versuchen, sowas unter den Tisch zu kehren, sondern auch hier im Vorfeld mir genau überlegen, welche Meldepflichten sind für mich relevant. Das kann auch mehr sein als nur die DSGVO. Kritisunternehmen haben eine entsprechende Meldepflicht Richtung BSI. Viele Unternehmen, die große Kunden haben, haben in ihren Verträgen mit den großen Kunden auch eine Meldepflicht inzwischen drin. Das wird immer populärer aufgrund dieser Thematik Lieferkettensicherheit. Also da gibt es einiges an Vorbereitungsbedarf und dann eben auch Meldebedarf innerhalb bestimmter Fristen.
Aber es geht ja wahrscheinlich nicht nur um die Verpflichtungen oder die Meldepflichten, sondern auch um andere Dinge, die man sinnvollerweise kommunizieren sollte.
Absolut. Denkt mal einfach mal nur an IT-Dienstleister, die es ja in fast allen größeren Unternehmen gibt. Wenn wir in einem Vorfall drin sind, wollen wir die Spuren sichern, wollen wir die Protokolle aufbewahren, um sie auswerten zu können. Und relevante Protokolle liegen dann sicherlich auch mal bei einem IT-Dienstleister. Und auch da müssen wir schauen, dass die Protokolle aufbewahrt werden, länger aufbewahrt werden als normalerweise und jetzt nicht mehr überschrieben werden. Wir brauchen also die Kooperation der IT-Dienstleister. Wenn wir an Kunden denken, haben wir nicht nur die Meldepflichten gelegentlich in den Verträgen drin, sondern möglicherweise sind wir selber als Betroffener ja in der Lage, remote auf unsere Kunden zuzugreifen, haben vielleicht Zugriff auf deren Lieferantenportal oder wir haben sogar eine VPN-Verbindung zu dem Kunden. Und damit kann der Vorfall bei uns auch für den Kunden gefährlich werden. Entsprechend sollte man diese Kunden informieren und darauf hinweisen, dass die Verbindungen getrennt werden oder dass man auch keinen E-Mails mehr vertrauen kann, die da geschickt werden, weil möglicherweise basieren die auf geklauten Informationen und jemand versucht jetzt mit Phishing noch viel mehr Unternehmen zu erpressen.
Wie ist das mit der Kommunikation nach innen zu den Mitarbeitern?
Ja, das ist ein absolut wichtiges Thema und ich glaube, jeder hat das schon mal mitgekriegt, wie unerfreulich das ist, wenn man von einem wichtigen Thema, das seinen Arbeitgeber betrifft, aus der Presse erfährt und nicht von seinem Chef informiert wird. Genau das Thema haben wir auch, wenn es um großflächige Cyberangriffe geht oder um Erpressung bei Ransomware geht. Man bekommt das als Mitarbeiter ja sowieso mit, wenn wichtige IT-Services nicht mehr verfügbar sind. Vielleicht kann man gar nicht mehr arbeiten. Also verheimlichen kann man das sowieso nicht. Und dann betrifft das Ganze natürlich die Mitarbeiter auch persönlich, denn in vielen Unternehmen kann man durchaus in der Mittagspause mal das Internet privat nutzen und vielleicht irgendwas online kaufen, vielleicht seine privaten E-Mails checken. Bei all diesen Dingen könnte es sein, dass ein Angreifer, der alle Arbeitsplätze kontrolliert hat, jetzt auch diese persönlichen Zugangsdaten abgegriffen hat. Und dann ist es wichtig, dass die Mitarbeiter frühzeitig informiert werden, um eine Chance zu haben, ihre Passwörter bei den Online-Systemen zu ändern und nicht selber auch noch Opfer direkt zu werden und auch noch erpresst zu werden.
Gibt es Beispiele, wo das vielleicht besonders gut oder ja besonders schlecht gelaufen ist?
Ja, ein prominentes Beispiel ist da die Firma Canon. In der Vergangenheit waren die eben auch mal Opfer eines Ransomware-Angriffs und dabei haben sie die Mitarbeiter offensichtlich relativ spät erst informiert. Das Ergebnis war, dass es eine Sammelklage der Mitarbeiter gegen den Arbeitgeber gab und im Endeffekt zahlte dann Canon wohl eine Entschädigung von bis zu $7.500 an die Mitarbeiter. Es ging dabei nicht nur um die späte Informierung, es ging auch um andere Aspekte, dass die Schutzmechanismen eben nicht ausreichend waren. Aber so wie ich das interpretiere, wäre das deutlich billiger gewesen für Canon, wenn sie die Mitarbeiter sehr früh informiert hätten und da hätte ja auch gar nichts dagegen gesprochen.
Dann lassen wir doch das Thema Kommunikation so erstmal stehen und schauen in die Richtung der Reaktion beziehungsweise was man tun kann und was man tun muss. Man hört ja hier auch immer mal Leute, die sagen, dass wenn man das Lösegeld einfach bezahlt, es der einfachste Weg ist und der Weg, wie man am schnellsten wieder normal weiterarbeiten kann. Was hältst du davon?
Also ich würde dringend davon abraten, wenn man mit Ransomware zu tun hat und erpresst wird, das Lösegeld zu bezahlen. Man motiviert damit die Angreifer, man finanziert die Angreifer und dieses riesige Wachstum an Ransomware-Angriffen kommt ja vor allem daher, dass die kriminelle Szene gelernt hat, dass man hier richtig viel Geld verdienen kann. Wenn kein Lösegeld bezahlt würde, dann wäre das irgendwann uninteressant und die Leute müssten sich was anderes einfallen lassen.
Okay, aber wenn es einen dann doch trifft und man sieht, dass man die Daten gerne wieder hätte, ist man sich doch selbst der Nächste und überlegt, das Geld zu zahlen. Es ist ja schließlich nur ein Betrag und alle Systeme neu aufzusetzen würde ja viel länger dauern und ist unterm Strich einfach teurer für die betroffenen Unternehmen.
Und das ist schon der erste Fehler an der Stelle. So argumentieren natürlich die Angreifer, dass sie den Opfern durchaus vorrechnen, was es kostet, die Systeme alle neu aufzusetzen und dagegen gerechnet sind ein paar Millionen Lösegeld attraktiv. Nur wenn man sich überlegt, dass hier ja unterschiedliche Gruppierungen zusammengearbeitet haben. Da gab es vielleicht einen Initial Access Broker, der den ersten Einbruch ins Unternehmen gemacht hat und dann eine Hintertür installiert hat und den Zugriff auf das Unternehmen weiterverkauft hat. An zum Beispiel einen Affiliate einer großen Ransomware-Gruppierung, der ist über den Zugang reingekommen, hat weitere Hintertüren installiert, hat die volle Kontrolle über das Unternehmen übernommen und danach die Dienste eines Ransomware-as-a-Service-Anbieters in Anspruch genommen und mit dessen Kryptor alles verschlüsselt und dann die ganze Erpressungsabwicklung gestartet. In dem Moment, wo ich das Lösegeld bezahle und jetzt einen Schlüssel bekomme, dann kann ich zwar Daten wiederherstellen, die ich hoffentlich aber auch im Backup gehabt hätte, aber die Hintertüren sind nach wie vor da. Und unter Umständen weiß auch die Ransomware-as-a-Service-Gruppierung gar nicht, welche anderen Hintertüren der ursprüngliche Initial Access Broker tatsächlich installiert hat. Man bekommt dann möglicherweise zwar eine Erklärung von denen, aber da steht dann drin, den Zugriff haben wir selber auch nur gekauft. Wir wissen nicht, wie das ursprünglich passiert ist. Und als Empfehlung sagen sie einem dann, ja, installiert aktuelle Firewalls und Virenschutzsysteme. Und das hilft einem halt überhaupt nicht weiter.
Und was machen dann die Unternehmen typischerweise? Gibt es da Aussagen dazu, wie viele Leute bezahlen?
Da gibt es natürlich unheimlich viele Statistiken von unterschiedlichen Herstellern von Virenschutzlösungen, Malware-Schutzlösungen, die alle mit solchen Statistiken auf sich aufmerksam machen wollen. Aber in fast allen sieht man, dass es immer weniger Leute werden, die bereit sind, das Lösegeld zu bezahlen. Das sind wahrscheinlich heute weniger als 30%, die das noch tun, aber 30% ist immer noch viel zu viel. Und es gibt auch eine hübsche Statistik, die von Cyber Reason im Jahr 2024 veröffentlicht worden ist, wonach 78% der Opfer, die das Lösegeld bezahlt haben, danach nochmal erpresst worden sind und sogar 82% davon eben innerhalb von einem Jahr.
Nochmal kurz dazu eine Rückfrage. Gibt es denn da eigentlich rechtliche Einschränkungen? Darf man das Lösegeld zahlen?
Auch das ist jetzt juristisch betrachtet gar keine so einfache Geschichte. Insbesondere dann nicht, wenn man ein international arbeitendes Unternehmen ist, denn viele von den Ransomware-Gruppierungen oder von den Personen, die da aktiv sind, stehen inzwischen auf internationalen Sanktionslisten. Das sind die gleichen Listen, auf denen auch draufsteht, dass man keine Waffen nach Russland exportieren darf. Und wenn man dann das Lösegeld bezahlt, verstößt man gegen diese Sanktionen und hat dann möglicherweise ein Problem in den USA, ein Problem in England, wird von öffentlichen Ausschreibungen ausgeschlossen und mal von strafrechtlicher Verfolgung ganz abgesehen.
Das heißt, unterm Strich bezahlen keine gute Idee.
Absolut. Und da vielleicht noch ein letztes Beispiel. Change Healthcare, ein sehr großes Unternehmen in den USA in der Gesundheitsbranche, ist von einer Ransomware-Gruppierung erpresst worden. In dem Fall ein Ransomware as a Service, so wie das in fast allen Fällen heutzutage läuft. Das heißt, die Ransomware as a Service-Gruppierung stellt die Verschlüsselungssoftware bereit, stellt die Plattform im Darknet bereit, über die verhandelt wird, macht die ganze Bezahlungsabwicklung. Und der Affiliate, der die eigentliche Hacking-Arbeit gemacht hat, bekommt nachher den Großteil des Lösegeldes. In dem Fall hat Change Healthcare bezahlt, das waren 22 Millionen. Und die Black Hat-Gruppe ist mit dem Geld durchgebrannt, ohne den Affiliate auszubezahlen. Der hat aber noch die ganzen Daten und hat auch die Zugänge noch gehabt und dann die Change Healthcare gerade nochmal erpresst. Also man muss davon ausgehen, dass Kriminelle nicht vertrauenswürdig sind und dass die sich nicht an die Absprachen halten. Und entsprechend zahlen ist einfach in der Regel die schlechteste Idee überhaupt.
Okay, also wenn man nicht bezahlt, muss man also selbst versuchen, alles wiederherzustellen und neu aufzubauen. Wie geht man denn dabei vor?
Na, zunächst mal muss man dran denken, dass die Angreifer noch im Netzwerk sind. Solange die Internetverbindung nicht gekappt ist und die Kommunikation zwischen den infizierten Systemen und der Steuerungsplattform von den Angreifern noch da ist, können die alles sehen, was wir machen. Das heißt, wenn wir jetzt anfangen, uns mit privilegierten Credentials auf Servern anzumelden, um zu untersuchen, was da passiert ist, kann es sein, dass die Angreifer nur darauf gewartet haben und jetzt eben auch das Domain-Admin-Passwort kennen und möglicherweise der Schaden noch viel größer wird. Deswegen, es sind mehrere Handlungsstränge, die man parallel verfolgen muss. Zum einen die Eingrenzung, dass der Vorfall nicht noch schlimmer wird und dabei eben auch dran denken, dass der Angreifer möglichst aus der Kommunikation ausgeschlossen werden muss. Bei einem großen Vorfall heißt es im Zweifelsfall, den Internetzugang zu trennen, auch wenn dann noch mehr zunächst mal nicht funktioniert. Aber solange der Angreifer live dabei ist, kann man kaum was gegen ihn tun. Das Zweite ist, den Tathergang zu rekonstruieren, dass man weiß, wann kam der rein, wo kam der rein. Denn diese Türe muss geschlossen werden. Nur wenn ich den Zeitpunkt kenne, weiß ich, wann die Backups, die ich vielleicht habe, noch in Ordnung sind und ab wann die Backups möglicherweise schon auch Hintertüren enthalten. Und dann eben parallel die Planung, wie kann ich wieder neu aufsetzen, wie kann ich die Systeme wieder herstellen, wie gehe ich mit den Backups um, wie installiere ich die Systeme parallel neu.
Thema Backups. Ich glaube, das haben ja viele Unternehmen mittlerweile verstanden, dass sie Backups brauchen. Und es gibt ja inzwischen auch kommerzielle Lösungen, die sagen, dass sie ein Ransomware-sicheres Backup-Produkt haben. Wenn man sowas hat, ist man dann auf der sicheren Seite?
Backups sind in so einer Situation sicherlich sehr, sehr wichtig, vor allem wenn es darum geht, die Nutzdaten irgendwo wiederherstellen zu können, wenn man sie nicht entschlüsseln kann. Aber das entbindet einen nicht von vielen, vielen anderen Aufgaben. Ohne die Analyse des Tathergangs bleiben die Schwachstellen ja weiterhin da, bleiben möglicherweise Hintertüren da und die Angreifer würden gerade wieder reinkommen. Deswegen, auch wenn man Backups hat, muss man die Systeme alle untersuchen. Wo sind Hintertüren? Was waren die Schwachstellen, über die eingebrochen wurde? Und in vielen Fällen wird man wahrscheinlich nicht einfach nur Systeme aus dem Backup wiederherstellen, sondern die Systeme wirklich neu aufsetzen wollen. Es gibt ja auch seit vielen Jahren sogenannte UEFI Bootkits, also eine Technik, mit der der Angreifer sich in der Firmware der Geräte festsetzen kann, also im BIOS des jeweiligen Computersystems. Und selbst wenn man dann die Platten alle komplett austauscht, wenn man das System komplett neu installiert, bleibt quasi die Hintertüre im Flash auf dem Mainboard des Systems bestehen. Und deswegen reicht das im Zweifelsfall auch nicht aus. Das ist zwar selten, dass sowas passiert, aber das ist ein Grund, warum ganz viele Unternehmen wirklich auch auf neuer Hardware die Systeme neu aufsetzen und nicht einfach irgendwelche Backups zurückspielen.
Man hört ja sogar immer wieder, dass bei Unternehmen die Backups sogar verschlüsselt waren. Wie kann das sein und was kann man dagegen tun?
Also solche Fälle passieren natürlich vor allem dann, wenn das Backup-System offen im Rechenzentrum steht und nicht in einem abgeschotteten Netzwerksegment, wenn die Backup-Accounts über das Active Directory integriert sind. Das heißt, wenn der Angreifer es schafft, die volle Kontrolle über die Domäne zu bekommen, dass er dann eben implizit auch alle Rechte auf dem Backup-System hat. Und dann kann er das Backup-System entweder einfach zerstören, die Backups löschen oder eben auch verschlüsseln. Deswegen ist es so wichtig, dass man ein sicheres Backup-Konzept hat. Und das hängt nicht mal so sehr daran, kommerzielle Lösungen für angeblich ransomware-sichere Backups zu haben, sondern hängt vor allem mit der Isolation, dass das Backup-System eben nicht im gleichen Netzwerk steht wie alle anderen Server, sondern dass das hinter einer Firewall abgeschottet ist, sodass ein normaler Anwender oder eben ein Angreifer, der die Kontrolle über den PC eines Anwenders übernimmt, dass der gar nicht erst mit dem Backup-Server, geschweige denn dem Storage des Backups, reden kann.
Wie ist es mit der Domain? Man hat doch von vielen Unternehmen gehört, dass sie versuchen, alle Systeme in Active Directory zu integrieren, damit man ein zentrales Account-Management oder ja beziehungsweise ein zentrales Identity-Management, ist wahrscheinlich der bessere Begriff, hat. Und alles kann man dann mit einer Passwortverwaltung zentral regeln.
Ja, das haben sicherlich viele Unternehmen so gemacht, aber bei Backups hat man gelernt, dass das falsch ist. Und deswegen empfehlen eigentlich fast alle Sicherheitsspezialisten, dass die Backup-Systeme explizit nicht Bestandteil der Domäne sind, damit eben bei einem großflächigen Angriff, der die Domäne komplett kompromittiert hat, nicht auch noch die Backups mit kompromittiert werden können. Deswegen auf einem Backup-Server würde ich lokale Accounts verwalten. Da braucht man ja auch keine 100 Accounts, sondern das sind wenige Leute, die typischerweise das Backup administrieren. Und das sollte getrennt sein von der Domäne, die das restliche Unternehmen verwaltet.
Okay, also angenommen, wir haben die Backups, die in einem separaten Segment waren. Da sind noch alle Daten drin und auch die Systeme sind gesichert. Wenn wir außerdem herausfinden konnten, wann und wo der Angreifer eingedrungen ist, könnte man dann nicht wenigstens die Systeme aus den Backups wiederherstellen?
Eigentlich muss man für jedes System abwägen zwischen, was hole ich aus dem Backup und was muss ich neu installieren. Und das hängt von vielen Faktoren ab. Die sicherste Variante ist wahrscheinlich immer, wenn das System selber tatsächlich neu aufgesetzt wird mit einer aktuellen Version und wenn man nur die Nutzdaten aus dem Backup wiederverwendet. Aber in manchen Fällen ist das wahrscheinlich gar nicht möglich. In manchen Fällen ist das einfach viel zu aufwendig. Also es wird eine Einzelfallentscheidung bleiben, abhängig wahrscheinlich auch davon, wie alt das System eigentlich war, wie viele Schwachstellen man da drin schon kennt, ob es neuere Versionen gibt. Und ein System, das die letzten 2 Jahre nicht gepatcht wurde, warum auch immer, und von dem man weiß, dass es viele Schwachstellen enthält, das würde ich halt sicherlich nicht aus dem Backup wiederherstellen, sondern da würde ich dann die Gelegenheit nutzen und eine aktuelle Version neu aufsetzen und die Nutzdaten da dann wieder rein importieren, sofern das möglich ist. Denn die Systeme mit den Schwachstellen waren ja wahrscheinlich auch mit einer der Gründe, warum man gehackt wurde und warum man so schnell erpresst werden konnte. Gerade bei Systemen, die nach außen erreichbar sind, würde ich auf gar keinen Fall ein System mit bekannten Schwachstellen aus dem Backup wiederherstellen. Denn diese Schwachstellen sind möglicherweise genau der Auslöser des Problems gewesen.
Dann gehen wir doch noch einmal auf dieses Thema Neuaufsetzen und Wiederherstellen mit neuen Systemen ein. Gibt es da Leitfäden oder Hinweise, wie man vorgehen sollte?
In der Praxis macht man das dann meistens so, dass man zum Neuaufsetzen tatsächlich ein komplett neues Netzwerksegment eröffnet, in dem nur neue Systeme aufgebaut werden. Also keine Altsysteme werden da angeschlossen. Da werden überall neue Passwörter vergeben, neue Authentisierung aufgebaut. so dass man wirklich sicher sein kann, das ist eine abgeschottete Insel, die definitiv sauber ist und getrennt von den alten Systemen, die ja möglicherweise noch unterwandert sind, wo möglicherweise noch Hintertüren drin sind. Und dabei muss man natürlich höllisch aufpassen. Also man kann zum einen keine Systeme aus dem alten Bestand in das neue Netzwerk mit reinnehmen. Und genauso wenig sollte man die Passwörter, die man in der neuen Netzwerkumgebung verwendet, auf die alten Systeme eingeben, sodass sie zwar einfacher zu merken wären, aber wenn man davon ausgeht, dass da vielleicht doch noch irgendwo eine Hintertüre ist und der Angreifer mitliest, dass man diese neue Sache nicht dem Angreifer auch in die Hände spielt.
Wenn man das alles neu machen will, heißt das ja möglicherweise, dass man neue Hardware braucht. Wo bekommt man die bei Bedarf in der Menge und in der Kürze der Zeit überhaupt her?
Auch das ist so eine Frage, die man sich im Vorfeld mal stellen sollte, wenn man sich darauf vorbereitet, dass es einen irgendwann mal treffen könnte. Manche Unternehmen haben da, wenn sie nicht zu groß sind, tatsächlich Notfallhardware im Keller stehen oder vielleicht sogar im Rechenzentrum schon eingebaut, in ausgeschaltetem Zustand, für den Fall, dass ein Notfall eintritt und man wirklich definitiv saubere Systeme braucht. Vielleicht gibt es Lieferanten, die sich gegen Geld dazu verpflichten, eine bestimmte Art von Hardware im Notfall innerhalb einer definierten Zeit zur Verfügung zu stellen. Wenn man das alles nicht macht, dann passiert möglicherweise das, was man immer wieder mal hört, dass ein kleines Unternehmen, das von Ransomware getroffen wurde, den nächsten Laden quasi stürmt, in dem es Computer zu kaufen gibt und erstmal alle Notebooks, die sie da kriegen können, mitnehmen, um überhaupt Arbeitsplätze zu haben, von denen sie den Vorfall behandeln können und mit denen sie ein Schrittchen weiterkommen können.
Jetzt gehen wir vielleicht doch noch einmal kurz auf den Bereich Analyse über. Wie geht man eigentlich vor, wenn man versucht, den Eintrittspunkt zu finden oder herauszufinden, wie groß die Infektion tatsächlich ist?
Es kommt jetzt natürlich darauf an, was für ein Vorfall es tatsächlich ist und wie großflächig der Vorfall offensichtlich ist. Wenn das komplette Unternehmen verschlüsselt ist und alle Server, alle Arbeitsplätze befallen sind, dann erübrigt sich die Frage nach der Ausdehnung. Dann weiß man, man hat den Worst Case schon. Etwas kniffliger ist die Frage, wenn man einzelne Systeme entdeckt, die mit Malware infiziert worden sind und man hat die Befürchtung, dass noch mehr dahinter steckt, dann wird man mit den einzelnen Systemen anfangen, die analysieren mit entsprechenden Forensikwerkzeugen, wird versuchen, Malware-Dateien zu identifizieren, die auch wieder zu analysieren. Dazu gibt es Sandbox-Analyse-Werkzeuge, die einem aufzeigen, was macht dieses Stückchen Programm, auf was für Dateien greift es zu, welche Registry-Einträge werden geändert, mit welchen IP-Adressen versucht das Ganze zu kommunizieren. Man kann mit diesen Informationen, die man IOCs nennt, also Indicators of Compromise, mit denen kann man dann auf die Suche gehen im restlichen Unternehmen. Gibt es andere Systeme, die die gleichen Dateien enthalten oder bei denen ähnliche Registry-Einstellungen vorgenommen wurden oder die versuchen, mit ähnlichen IP-Adressen zu kommunizieren? Und so findet man schlimmstenfalls weitere Systeme und auch die werden wieder analysiert und man dreht sich dann im Kreis und nähert sich so langsam dem kompletten Bild an und weiß dann hoffentlich, was tatsächlich alles betroffen ist.
Wenn man das machen möchte, im Netzwerk oder im gesamten Unternehmen nach bestimmten IOCs zu suchen, also so wie du es genannt hast, mit welchen Werkzeugen macht man das eigentlich?
Viele Unternehmen haben in den letzten 1 bis 2 Jahren dafür sogenannte EDR-Werkzeuge angeschafft und ausgerollt. Primär sind das ja Erkennungssensoren, um überhaupt frühzeitig zu bemerken, dass was schiefläuft. Also Endpoint Detection and Response ist das Ganze ja ausgesprochen. Darüber haben wir in einem anderen Podcast ja schon geredet. Wenn man sowas nicht hat, dann müsste man versuchen, Live-Forensik-Werkzeuge erstmal im Unternehmen zu verteilen oder eben ein Notfall-Rollout einer EDR-Lösung zu machen. Auch das ist möglich und viele Incident-Response-Dienstleister haben da spezielle Vereinbarungen mit den Herstellern, dass sie in so einem Vorfall ohne Vertrag und ohne spezielle Lizenzierung erstmal das System auf allen Arbeitsplätzen verteilen können, um nicht mehr komplett blind zu sein, um erstmal auch suchen zu können, was hier eigentlich alles verteilt ist und möglicherweise noch Hintertüren enthält.
Das heißt, EDR-Systeme geben uns einfach eine bessere Sichtbarkeit in solchen Fällen und beantworten sie dann aber auch die Frage, wie der Angreifer reingekommen ist?
EDR-Werkzeuge oder spezielle Live-Forensik-Werkzeuge sind vor allem in der ersten Phase von Incident Response sehr hilfreich, wenn man sich orientieren möchte, wie groß ist die Ausdehnung des Vorfalls eigentlich und wenn man das Hunting betreiben möchte. Die Frage, wo der Eingang war, das ist dann eher das Ergebnis einer detaillierten forensischen Analyse, wo man mit anderen Werkzeugen andere Dinge tut. Da geht es dann zum Beispiel darum, die Festplatte eines infizierten Computers zu analysieren, rauszufinden, was ist auf der Festplatte wann geändert worden. Das heißt, man kann sich eine Timeline aufstellen und aus der kann man hoffentlich dann schrittweise rausfinden, wie die Malware auf das System draufkam, wann sie auf das System draufkam, von wo sie kam. Und das muss man möglicherweise bei vielen Systemen machen, muss das Ganze korrelieren mit den Logdaten von Firewalls, von Proxys, von Mailsystemen. Und dabei wird man immer wieder Hypothesen aufstellen, die man versucht zu beweisen oder wie zu widerlegen. Und das ist wirklich eine ganz knifflige Detektivarbeit, die da stattfindet. Und am Ende hat man hoffentlich dann einen Weg gefunden, der auch nachgewiesen werden konnte und weiß dann, wann und wo war dieser Einstieg. Die Problematik dabei ist natürlich, vielleicht war das nicht der einzige Einstiegspunkt. Vielleicht waren sogar mehrere Angreifergruppen parallel am Unternehmen dran, je nachdem, wie viele Schwachstellen man nach außen gezeigt hat.
Das klingt alles nach sehr, sehr viel Arbeit und einem Bedarf an Spezialwissen. Schaffen es die Unternehmen typischerweise selbst oder wo bekommt man Hilfe?
Das schafft kaum ein Unternehmen mit eigenen Ressourcen. Gerade wenn es ein großer Vorfall ist, wird man immer zusätzliche Ressourcen von außen dazu haben wollen. Die bekommt man von Spezialanbietern. Da gibt es zum Beispiel beim BSI eine Liste qualifizierter APT-Response-Dienstleister, die dann kompetent helfen können. Die Polizei ist ein interessanter Player. Manchmal hat man eine Cyberversicherung und in der Police steht dann drin, dass die Versicherung auch einen Incident Responder schickt, wobei das mit Vorsicht zu genießen ist. Aber man wird auf jeden Fall externe Unterstützung brauchen.
Wie ist es mit der Polizei? Da gibt es ja durchaus unterschiedliche Geschichten, die man ja so hört. Inwieweit die Polizei einem bei solchen Fällen tatsächlich helfen kann?
Die Polizei ist da in der Praxis heute eine wertvolle Hilfe und die sind viel, viel besser als ihr Ruf. Da hat sich sehr viel getan in den letzten Jahren. Es gibt bei der Kriminalpolizei an vielen Orten Spezialisten, die nichts anderes mehr machen, als Cybervorfälle aufklären und sich darum zu kümmern. Gerade wenn es auch darum ging, international operierende Ransomware-as-a-Service-Gruppierungen zu stoppen, haben deutsche Polizisten da wertvolle Beiträge geleistet und waren da sehr tief involviert in Zusammenarbeit mit Europol, mit dem FBI und den entsprechenden Polizeiabteilungen anderer Länder. Also meiner Meinung nach lohnt es sich, möglichst früh auch die Polizei mit ins Boot zu holen. Oft haben die einfach Connections und Informationen, Hintergrundinformationen zu den Angreifergruppierungen, die man sonst nicht kriegen würde. Es gab auch viele Beispiele, wo die Polizei schon die Angreifergruppe unterwandert hatte und den betroffenen Unternehmen dann Schlüssel erstellen konnte, sodass man die Daten wiederherstellen konnte, ohne dass man Lösegeld bezahlen muss. Also in jedem Fall lohnt es sich, mit denen zu reden. Und auch hier lohnt es sich, sich vorzubereiten und schon mal zu informieren. Wer ist denn der nächste Ansprechpartner? Was sind das für Leute? Gerade wenn man ein großes Unternehmen ist, kann man mit denen auf jeden Fall schon mal ein Gespräch führen.
So, ich schaue mal ganz kurz auf die Uhr, Stefan. Wir haben tatsächlich schon die Zeit etwas überschritten. Aber ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Es gibt zu dem Thema so, so viel mehr zu erzählen. Wir haben ja auch unsere eigenen mehrtägigen Schulungen zum Thema Incident Response oder allgemein zu Ransomware sowie zu Ransomware Incident Response. Wer also mehr hören möchte, kann das gerne auf anderen Wegen tun. Vielen Dank fürs Zuhören und für alle weiteren Informationen klicken Sie gerne rein auf www.kirosec.de und seien Sie gespannt auf die nächste Folge.